Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
In vermintem Gelände sind alle Männer Gentlemen. Nach dem Motto Ladies First. Ein Zitat der wunderbaren Barbara Streisand. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge endlich wieder von Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ja, also im verminten Gelände sind die Männer immer Gentlemen. Da lobe ich mir meine afghanischen Freundinnen, Aha. Die mir mal erklärt haben, weil ich so gesagt habe, wieso laufen die Frauen immer hinter den Männern? Und dann haben sie eben gesagt, eben leider ist unser Land immer noch vermint.
Ah.
Also das war gerade das Gegenteil.
Das Gegenteil. So, aber ehrlich gesagt, ich nehme das ja ganz
sehr
oft wahr.
Wie
ja, aber lass uns da noch mal ganz kurz bleiben, ja. Weil ich nehme das schon wahr. Diese Haltung, naja gut, sollen die Frauen mal vorgehen. Das nehme ich auch in unserer Mediendemokratie stark wahr, dass eine große Zurückhaltung besteht der Medien, sich zu Frauen zu Themen zu äußern, die Frauen betreffen. So à la, naja, sollen die erst mal machen. Ne?
Mhm,
also da ist schon viel, viel, viel Wahres.
Ah, das ist so verstanden. Okay,
ja.
Super. Ja, so. Es ist schön, dass wir uns wieder mal treffen. Wir haben sehr viel zu tun. Und der feministische Wochenrückblick ist wahnsinnig überladen, sodass wir zwischendurch auch Ferien brauchen.
Ja. So ist das. Ich hoffe, wir können mit was Positivem beginnen. Magst du mal was mit?
Ja, also so wirklich positiv ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe Giorgia Meloni in Italien, die von den Medien als rechtsextreme Faschistin immer dargestellt wird. Die ist eigentlich eine spannende Frau, also nicht, weil sie eine Postfaschistin ist, sondern eben, weil sie viel mehr ist als einfach eine Postfaschistin, sondern sie will eine starke Rechte in Europa, also für die Europawahlen. Sie hat auch wahnsinnig hohe Zustimmung in Italien, also ihre Regierung ist überhaupt nicht gefährdet. Und sie will eine starke Rechte in Europa, aber definitiv ohne die Nazi-Partei AfD. Das darf ich hier als Regula Stempfli und bekannte Linke auch sagen. Und das ist großartig, das sind großartige News. Und weshalb ohne AfD? Weil sie die AfD als antisemitisch und vor allem als zu russlandfreundlich exponiert. Und das, finde ich, trifft es 1:1, ist wirklich fantastisch. Und das wollte ich eigentlich als positiv umbringen. Zudem, sie nicht nur hinter der Ukraine steht, also sie weiß, was es heißt, wie der Westen verteidigt werden muss, sondern sie auch gesagt hat, dass sie definitiv von der Leyen für eine zweite Präsidentschaft in der EU auch wählen würde.
Das heißt, es ist ein Beispiel, wo du sagen würdest, so wie über Meloni berichtet wird, insbesondere in deutschsprachigen Medien, das ist unterkomplex?
Sehr schön ausgedrückt, Isabel Rohner. Es ist sehr unterkomplex und ich finde Giorgia Meloni eben wirklich eine spannende Frau und die ist wirklich eine Frau als Frau auch gewählt und als Frau wird sie auch unterstützt. Und ich finde, unsere öffentlich-rechtlichen Medien sollten sich viel mehr mit ihr auseinandersetzen. Gerade was das Demokratieverständnis betrifft. Oder und wegen der Ursula von der Leyen, da ist dann die schlechte Nachricht, die möchte ich hier schon bringen. Also sie geht auf Wahltour für sich selber und da weiß sie, dass sie die Flüchtlingsfrage, die Migrationsfrage, den Islamismus bekämpfen will und das tut sie ausgerechnet mit einem Deal mit Libanon, mit einem Millionendeal mit Libanon, dessen Chaos, also es gibt keine Regierung, die Hisbollah hat eigentlich den Libanon fest im Griff, das ist eine islamistische, iranische Frontregierung und denen Millionen von unseren Steuergeldern zu bringen, das ist einfach Islamismusfinanzierung, oder? Und das hätten unsere öffentlich-rechtlichen
Medien... Und auch wieder Antisemitismus
Ja, definitiv. Aber
auch
das,
wieder Antisemitismus.
Ja, und Antidemokratien. Und das hätten unsere, das sollten unsere öffentlich-rechtlichen Medien einfach flächendeckend berichten. Leute, wir finanzieren unter anderem auch die UNRWA, wir finanzieren mit unseren Steuergeldern die Mörder vor unserer Haustür und die Mörder von unseren westlichen Demokratien und westlichen Lebensmodell. Und ich finde, das wären wirklich wochenlange Themen gewesen für die Europawahlen, um genau hinzuschauen, wohin fließen die öffentlichen Gelder und wären die nicht besser anderswo untergebracht. Also ich finde es einen totalen Skandal. Aber wie gesagt, ich finde Giorgia Meloni als Leiterin und als die Anführerin der Rechten in Europa ohne AfD großartig. Das war mir wichtig zu sagen.
Ich finde es auch gut, dass du nochmal auf die Europawahl zu sprechen kommst. Am 9. Juni ist Europawahl. Ich nehme das wahr, dass das stärker Thema ist als bei den letzten beiden Europawahlen, an die ich mich gut erinnern kann. Bei Europawahlen ist ja die Wahlbeteiligung traditionell wirklich schlecht gewesen in den letzten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr ein bisschen höher ist, weil es stärker Thema ist. Ich finde es unglaublich wichtig, wählen zu gehen. Ich finde immer, nicht wählen zu gehen, ist die schlechteste aller Alternativen, gerade weil das Wahlrecht eine so wichtige Errungenschaft ist und auch eine Auszeichnung für und ein Zeichen für Demokratien. Ich wurde in der letzten Zeit oft gefragt,
wie ich mich
verhalte oder wie ich die Wahlen sehe. Und ich bin weit davon entfernt, hier zu sagen, was ich gewählt habe. Ich habe schon vor Wochen gewählt per Briefwahl. Aber tatsächlich, mein wichtigstes Kriterium kann ich hier schon mal nennen. Und mein zentrales Kriterium ist, wie stehen die Parteien, die sich zur Wahl stellen, zu Frauen? Mhm. Und wie stehen sie zu Prostitution? Jubeln sie und finden sie, ach, Prostitution ist doch was ganz Tolles. Und meiner Tochter werde ich später empfehlen, Prostituierte zu werden. Ich werde ein bisschen polemisch, aber ich kann das jetzt gerade nicht, kann mich da nicht zurückhalten. Wie stehen sie zur Leihmutterschaft, einem neuen Ausbeutungssystem? Und wie stehen sie zu Frauen- und Mädchenrechten? Und damit habe ich mich hingesetzt. Und
Da war es einfach nicht grün und nicht sozialdemokratisch und nicht FDP zu wählen. Also, wir lassen die Wahlempfehlung. Zur Europawahl möchte ich noch etwas sagen. Es geht, das, was wir diskutieren, geht eigentlich um unsere fortschreitende Befremdung der Aushöhlung unserer öffentlich-rechtlichen Institutionen. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen vermehrt festgestellt habe. Und das schadet massiv der Demokratie. Und da sollten die Linken, die Kulturaktivistinnen, die ständig politisch bewegten Parteien, Exponentinnen, dem sollten sie sich bewusst sein und auch die Medien, wie stark unsere öffentlichen Institutionen zerrüttet werden durch eine politische Polarisierung, die dann letztlich auch quasi so bürgerkriegsähnliche Zustände wie an den Universitäten, bei den Camps, das war zu sehen in Berlin offensichtlich, also so bürgerkriegsähnliche Zustände bringt. Und das ist eigentlich die Zerstörung der Demokratie. Und da finde ich, da sollten sowohl Medien darüber berichten, also wenn sie über rechtsextreme Ausschreitungen auf Sylt berichten, über diese gröhlenden Typen, die wieder meinen, dem alten Hitler irgendwie ein Heil zu rufen und den Laila-Song neonazimäßig umdichten, das ist eine Katastrophe. Darüber wird flächendeckend berichtet, das ist auch gut so. Aber natürlich fehlt die kolossal und total die flächendeckende Berichterstattung über die Errichtung eines Kalifats in unserer deutschen Demokratie. das fehlt völlig. Und Markus Lanz geht sogar so weit, eine der Befürworterinnen der Einführung der Scharia in Deutschland beispielsweise, in seine verdammte Talkshow einzuladen. Und es gibt keinen Medienskandal. Und ich bin nicht mehr gewillt, dies alles auszuhalten. Ich habe übrigens einen Brief von der ZDF-Leiterin gekriegt auf eine meiner Beschwerden bezüglich Markus Lanz. Ich werde gerade wieder eine Beschwerde einreichen. Ich kriege dann immer wieder sehr nette Briefe von eben den ZDF-Verantwortlichen, den Redaktionsverantwortlichen, die es begrüßen, dass ich die Sendung kritisch begleite, aber passieren tut nichts. Und ich muss nochmals, ich sage es hier, es ist eine Zerstörung der Demokratie, unserer Grundrechte und unserer Verfassung, die vorangetrieben wird durch die bürgerkriegsähnlichen politischen Polarisierungen in Medien, Universitäten und in der Kulturelite.
Ja, schön gesagt, schön gesagt. So, ich bringe noch was Positives und wir bleiben in Italien. Du hast ja angefangen mit Meloni. Mhm. Ich war im Urlaub, das ist die gute Nachricht des letzten Monats. 2 Wochen bin ich durch die Toskana gereist. Und was mir da aufgefallen ist, abgesehen davon, dass die Toskana, ich war viele Jahre nicht mehr da, sich in meiner Erinnerung, in meiner Wahrnehmung ganz stark verändert hat zu einem unfassbar sauberen, gut organisierten, preußisch ja fast schon, einer Gegend, ist mir aufgefallen, was für eine große, große Rolle öffentliche Kunst spielt. Und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht die kunstgeschichtlich bekannten Statuen, Museen in den großen, touristisch auch bekannten und zu Recht bekannten Städten, sondern auf dem Land, in kleinen Dörfern, in Kleinstädten, die touristisch gar nicht so eine Rolle spielen oder die das nicht machen, um in erster Linie für eine touristische Infrastruktur, sondern wo das offensichtlich so zur Kommunalpolitik gehört. Und ich habe gestaunt, in wie vielen Dörfern ich zeitgenössische Kunst finde, die da einfach ist. Ob als Denkmäler, Statuen oder was mich sehr beeindruckt hat, ich habe ein Dorf besucht, Laiatico, wo die Fenster öffentlicher Einrichtungen, wenn sie nicht benutzt werden, ne, das kann ja, das sind ja viele, viele Stunden oder auch mehrere Tage, werden die Fenster zu Gemälden, also werden Gemälde in die Fenster gestellt.
Aha, sehr schön.
So das ganze Gebäude ihr Aussehen verändern, weil die voller Kunst sind, für die du nicht bezahlen musst, ne, für die du draußen stehst in Schönheit und Kunst erlebst. Oder tatsächlich auch Kirchen. Kirchentüren, Kirchenfenster sind ja oftmals jetzt im Sinne klerikaler Kunst ohnehin
Kunstwerke,
als Kunst bekannt. Aber das hat mich so, so beeindruckt und ich dachte, was für ein Role Model, was für eine Idee auch für unsere Städte in Deutschland oder der Schweiz oder in Österreich. Mhm. Auch eine wunderbare Idee, Künstlerinnen und Künstler zu fördern und ihre Arbeit sichtbar zu machen. Mhm. In Berlin habe ich natürlich dann direkt gedacht, okay, wir hatten in meiner Straße mal den Versuch vor 2 oder 3 Jahren, da wurde ein Gebäude verhüllt sozusagen oder fast so mit einer Tapete versehen, ein großes Wohngebäude. Und auf dieser Tapete waren lauter Porträtfotos zu sehen. Das sah grandios aus, ganz, ganz toll, war auf Papier, also wirklich Tapete, hielt leider nur gefühlt 2 Tage, weil dann irgendwelche lustigen Verwüstungsmenschen gekommen sind und alles, was sie erreichen konnten, hüpfend oder springend abgerissen haben. Nichtsdestotrotz waren ein Großteil dieser Kunst war einige Monate zu sehen und das war schon toll. Also das ist natürlich eine große Herausforderung für solche doch eher unorganisierten Städte wie Berlin. Aber ich glaube, eine unglaubliche Chance und was ganz, ganz Tolles und Schönes. Und das hat mich sehr berührt.
Ja. Und ich find die Schönheit, es gab eine wunderbare Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Wien, wo ich übrigens wieder bin. Deshalb gibt es manchmal auch ein paar Verzögerungen. Die Hörerinnen werden uns dies verzeihen. Ich habe eine wunderschöne Ausstellung gesehen, wunderschön im besten Sinne des Wortes, im Museum für angewandte Kunst in Wien zum Thema Schönheit. Und ich habe das, glaube ich, irgendwann in einem anderen Podcast auch erwähnt. Es ist wahnsinnig wichtig, eben für demokratische Öffentlichkeit, die öffentlichen Räume schön zu gestalten, dass sie einladen, dass Menschen sich treffen, dass eben die ganze Diversität sich in der Straße, auf der Straße, auf den Plätzen sich trifft und man ganz unterschiedliche Familien sieht und miteinander eben die Schönheit der Öffentlichkeit, diese großartige Lebensqualität aller westlichen Demokratien gemeinsam genießen kann. Oder? Und ich finde schon, da muss einiges passieren in den deutschen Städten vor allem. Ich finde, Wien macht diesbezüglich auch sehr viel und deshalb gilt Wien als eine der lebenswertesten Städte. Genau deswegen, weil wir sind immer draußen. Ja. Und wir sind einfach immer draußen. Du triffst und du kannst eben Kultur auch gratis kriegen. Und zwar überall. Sie liegt quasi auf der Straße. Apropos Kultur, darf ich dir etwas Ärgerliches erzählen? Ja. Du hast das sicher mitgekriegt. Marco Göcke wurde Ballettchef in Basel. Ich möchte da schnell was dazu sagen. Marco Göcke ist dieser Ausnahmemensch von Sibylle Berg, also in der Kulturszene als Genie kultmäßig verehrt, geheiligt und hochgehalten. Und der hat eine Kritikerin, eine Faz-Kritikerin mit dem mitgebrachten Hundekot seines Köters im Gesicht beschmiert. Zuerst beschimpft, bedroht und dann mit Hundekot beschmiert. Das Entsetzen war dann doch ein bisschen groß, obwohl das Ensemble sofort wieder für Marco Göcke geklatscht hat, als er dann wieder eine zweite Chance auch in der Staatsoper gekriegt hat, weil er wurde eigentlich geschasst.
In Hannover, ne?
Ja, genau, in Hannover, habe ich Hamburg gesagt, sorry. Auf jeden Fall, es ist ein Mann, der eine Frau massiv bedroht und ihr Hundescheiße ins Gesicht schmiert. Und dieser Mann, und das ist diese Doppelbödigkeit, die der Demokratie und der Öffentlichkeit ebenso schadet. Dieser Mann wurde jetzt unter lautem Applaus der gesamten Presse, es gab eine Frau in der Basler Zeitung und auch die FAZ, einen kritischen Bericht gebracht haben. Dieser Mann, eben der von allen beklatscht wurde, eine zweite Chance, das Genie ist da, Basel wird wahnsinnig glücklich sein. Die Kulturleute waren entzückt und tanzten und freuen sich, dass sie diesem Mann ein Jahresgehalt von wahrscheinlich über 350.000 bieten können und dieses Engagement haben. Dieser Mann ist etabliert, ist in der Kultur, der Geniekult schützt offensichtlich die Männer davor, überhaupt für ihre Handlungen verantwortlich gemacht zu werden. Und diese Doppelmoral, die hat mich wirklich fertig gemacht. Also ich finde, die hat mich wirklich fertig gemacht. Oder? Also dieser Ausnahmemensch, dieser überzeugte Künstler, ich finde, es haben alle zweite Chancen verdient, aber nicht in der Art und Weise, wie das formuliert wurde. Und
ich
nicht so schnell.
Ich habe mich sehr gewundert, Der Fall in Hannover ist ja noch überhaupt nicht lange her. Wir haben auch in die Podcasts hin darüber sehr kritisch berichtet. Ich meine, das war im Sommer letztes Jahr in Hannover. Der hat damals seine Stelle auch verloren. Und zack, noch nicht mal ein Jahr später hat er einen der wichtigsten Ballettdirektorenposten im deutschsprachigen Raum. Ist schon sehr erstaunlich. Und das, was man ihm... Was er getan hat, ist ja nicht nur ein Vorwurf, sondern de facto er hat es getan, ist vergessen und spielt keine Rolle. Wohingegen ich wahrnehme, beispielsweise wie mit russischen Künstlerinnen und Künstlern, ich denke jetzt gerade an Anna Netrebko, umgegangen wird. Ne? Auch das, natürlich muss man alles diskutieren können und auch ansprechen. Ne?
Was ist Ihre Beziehung zum russischen Regime? Definitiv. Aber diese
selbstverständlich.
Diese
Hetze. Und dennoch ist es ein völlig anderer Kontext und ein völlig anderes Portfolio an, und ich sage sehr bewusst, Tat.
Genau, es ist eben Tat und es sind nicht Wörter. Darf ich noch etwas ganz Unappetitliches erzählen? Marco Göcke ersetzt übrigens die weibliche Ballettchefin des Basler Theaters. Adolf Binder erhielt im Unterschied zu diesem Genie-Kult, Frauenquote, also Hundekot, Frauenbedrohenden Marco Göcke keinen vierjährigen, sondern nur einen zweijährigen Vertrag. Und wie gesagt, nochmals,
die Ballettdirektorin hat einen zweijährigen Vertrag und der Kerl bekommt 4 Jahre?
Ja, genau. Und weißt
und wird das irgendwie begründet? Oder sagt man dann, der Mann hat besser verhandelt?
Wahrscheinlich, der Mann hat besser verhandelt. Weißt du, und weshalb ich das erwähne, ist, weil die ganze Medienszene, als ich auf Twitter dies auch so formulierte, kamen ganz üble E-Mails, Bedrohungen an meine Person, ob ich das belegen kann. Die Kritikerin hätte ja doch nur negative Artikel geschrieben über Marco Göcke, als würde das entschuldigen, dass du bedroht wirst von einem Mann, oder? Also ich kriegte wirklich ganz üble Post und habe dann auch realisiert, dass ich in den Bewerbungen, ich habe mich für ganz unterschiedliche Stipendien beworben, unter anderem auch das TAZ-Stipendium für die Amerika-Wahlen zu begleiten. Ich hatte ein geniales Projekt, nämlich auf der Suche nach der Normalität der Demokratie. Also ich wollte mich aufmachen, um zu schauen, wo funktioniert die Demokratie noch in den USA? Weil wir hören ja nur, wir hören ja nur den Wahnsinn oder? Und die Polarisierung. Und für mich ist es entscheidend, herauszufinden, welche öffentlichen Institutionen und wo funktioniert die Partizipation, das Miteinander, wo funktioniert das, damit wir das auflisten können, besprechen können und auch stärken können. Das sind gute Lektionen für uns, aber ich habe das natürlich nicht gekriegt, das TAZ-Stipendium, und ich bin sicher, das hängt mit meinen Artikeln und Aussagen auf Twitter und auch in meinen Vorlesungen zu Marco Göcke, respektive der Kulturszene insgesamt. Oder? Also wir haben ja jetzt gerade die Wiener Festwochen unter der Leitung von Milo Rau, und die sind unter dem Heading Antisemitismus und linker Posen, Revolutionsgardismus, total maoistisch gefärbt in allen Theaterstücken und sind wirklich auch diesbezüglich, werden in den Medien nicht kritisch verfolgt. Und ich finde es schon tragisch, oder? Also nochmals, es ist eine Zerstörung der Demokratie im Gange. Das zerstört unsere öffentlichen Institutionen, wenn man eben kritische Stimmen gegen Medien und Kultur dann quasi als faschistisch abwinkt. So. Das war zu Göcke, dem Superkult.
Ja, und auch da ist meine Wahrnehmung wieder, weißt du, in vermintem Gelände sind alle Männer Gentlemen. Ja, und es ist so, du bist eine meinungsstarke Denkerin und du wagst es, öffentlich zu sprechen, dich öffentlich zu positionieren, was eben viele, viele Männer nicht machen in diesem Sinn. Weil der Preis dafür hoch ist. So, ich habe eine Gurke der Woche, ich habe ganz viele Gurken der Woche, aber eine Gurke der Woche geht natürlich an die Bundesfrauenministerin Lisa Paus, die zum
ganz
Tag
ruhig.
Der Menstruationshygiene, letzte Woche feierten, war mir gar nicht klar. Tag der Menstruationshygiene war letzte Woche. Und sie hat zu dem Tag der Menstruationshygiene gepostet auf Instagram: Über Monatsblutung spricht man nicht, Von wegen. Das heißt, sie macht hier eigentlich etwas Gutes. Sie thematisiert, dass sie bei Menstruationsblutung ein Tabu sieht und dieses Tabu brechen will, brechen muss. Sehr gut, Lisa Paus. Nur wird so deutlich, dass Lisa Paus ein weiteres Tabu sieht, beziehungsweise dieses Tabu aktiv konstruiert, nämlich auszusprechen, wer menstruiert. Und das sind Frauen, liebe Bundesfrauenministerin, es sind Frauen. Also im ganzen Post zum Tag der Menstruationshygiene taucht das Wort Frau nicht auf. Stattdessen spricht Lisa Paus von menstruierenden Menschen. Es ist so dermaßen so. Also, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in einer Satire. Ich habe mich ja schon mal geoutet. Eine meiner lieblingsalten Serien ist Boston Legal. Boston Legal. Großartige, satirische, völlig unkorrekte Serie. Und da gibt es eine Szene, und ich habe so dran gedacht, wo in dieser, die Serie spielt irgendwie bis 2005, ne, das ist schon ein bisschen näher. Da gibt es eine Folge, wo eine Anwältin in der Anwaltskanzlei die Schwierigkeiten hat, Lesben als Lesben zu bezeichnen. Sie kann das Wort Lesbe nicht aussprechen. Und darauf sagt Alan Shaw, also eine der Hauptfiguren der Runde, der Serie, der beiden, just say Lesbien, 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 Lesbien. Und ich dachte genau an diese Szene und dachte nur so, Lisa Paus, Frau.
Frau.
Frau, Frau, Frau,
Frau, Frau, Frau,
Frau,
Frau,
Frau,
Frau, Frau. Ich glaube, wir müssen einen Ho starten. Ja, also ich, weißt du, mir... Ich deshalb konsumiere ich weniger Medien und weniger Polit-Talks. Ich war früher wirklich ein News-Junkie und ich vermisse das. Also es ist ein Schmerz, diese Lust, weißt du, zum Kaffee Sonntag oder zum Brunch Sonntagmorgens die Zeitungen und die Magazine zu lesen oder auch gemeinsam in der Familie oder mit meinen Freundinnen die Talks nachzuschauen oder so. Es war echt ein sinnliches Vergnügen. Ich halte es nicht mehr aus wegen der Sprache. Es wird ein Banksprech, weißt du, so eine Substantivierungsorgie gepflegt, die keine Verben zulässt, die totalitär, moralisch jeden konkreten Zusammenhang vergewaltigt. Also Lisa Paus und all diese Ministerinnen oder die Gleichstellungsbeauftragten oder auch diese Skandalprofessorin an der TU Berlin, Geraldine Rauch, 41, oder? Wenn die den Mund auftun, kommt es mir immer vor, das ist so Banksprech, das ist so totalitärer Substantivismus, maoistische Bewegungskampagnen. Dieser Wörter, dieser Begriffe, oder? Also allein Menstruierende, also sorry, also, und das ist ja überall, also die News klingen auch so, also die Texte sind nicht mehr zu lesen und sie klingen, als wären sie von einer KI gemacht. Oder ChatGPT, wenn du ChatGPT fragst, gibt es dir genau solche theoretische Substantivierungen? Also zum Beispiel in der UNO wird nicht mehr der Hunger bekämpft, sondern es wird die Versorgungssicherheit gesichert, oder? Also irgendwie so, es ist wirklich ein absoluter Skandal und ich wünsche mir schon längst eine Viktoria Klemperer des 21. Jahrhunderts, die endlich ein Lexikon macht dieser totalitären neomaoistischen Sprechblasen, die in diesem Genderwahn von aufgelösten Digitalismus in der realen Welt uns oktroyiert wird. Es ist fast nicht auszuhalten. Also die Gurke unbedingt. Hast du noch andere Gurken?
Ich hab noch andere Gurken. Ich habe tatsächlich noch andere Gurken. In der letzten Woche wurde veröffentlicht, dass es in Berlin, in meiner geliebten Lebensstadt Berlin, im Jahr 2023 111 erfasste Gruppenvergewaltigung gegeben hat.
Das ist ja furchtbar.
111 erfasste Gruppenvergewaltigung.
Das ist ja furchtbar.
Im Land Berlin. Das ist eine Gruppenvergewaltigung alle 3 Tage. Und das sind nur die Erfassten.
Hier
das
die
sind
Triggerwarnung.
Nur die offiziell bei der Polizei erfassten. Und diese Zahl, die stammt von der polizeilichen Kriminalstatistik des Landes, also hochoffiziös. Die wurde öffentlich aufgrund einer kleinen Anfrage im Abgeordnetenhaus von Berlin gestellt von der AfD. Ne? Das ist wieder mal schrecklich.
Ja.
Und das Schlimme ist, wie wird jetzt damit umgegangen? Ne? Also aus meiner Sicht ist es, das ist wirklich etwas, worauf die Politik reagieren muss. Und zwar politisch, durch Handeln.
Ja.
Wie wird reagiert? Durch Reden und auch medial durch Ablenkung. Also zum einen habe ich mitbekommen, medial, dass zum einen sofort reagiert wurde, aber es sind nicht nur Ausländer, die vergewaltigen.
Genau.
Das war der erste Punkt.
Ja, aber das ist
und der zweite Punkt, da habe ich mich total geärgert, war vom Weltchef Ulf Poschardt, der einen Kommentar veröffentlicht, warum schweigen linke Feministinnen? Also auch da geht es nicht um die Frauen, die vergewaltigt werden und wie schaffen wir es, dass nicht vergewaltigt wird, sondern die Frauen sind schuld, die das nicht thematisieren, was überhaupt nicht stimmt, weil die Frauen thematisieren es. Hallo,
genau,
uns ja auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir die Podcastin heißen, was schon viele Männer überfordert, den On-Button zu drücken. Aber wir haben hier ein ganz reales Problem, auf das man ganz real reagieren muss, und zwar schnell. Wer hat nicht reagiert? Und deswegen bekommt sie schon die zweite Schrumpelgurke der Woche. Die Bundesfrauenministerin. Von Lisa Paus war dazu nichts zu hören. Nichts. Null. Nada. Nichts. Nichts.
Ja, und das ist fast jeden dritten Tag.
Wirklich.
Es ist nicht nur ein Skandal, ist ein bewusstes, das ist die Schweigespirale. Es ist eine Schweigespirale. Und diese sofortige Reaktion, wie, ach, nur nicht islamophob zu werden, oder? Also das war wie am 7. Oktober, schon am 7. Oktober, die Hamas-Mord-Folter-Vergewaltigungsbande ermordet Tausende von Menschen und entführt über 200 Menschen in die grauslichsten Tunnels von der UNRWA, von unserem Steuergeld finanziert zum Teil, oder? Und den Menschen, den Medien, den Kulturschaffenden, den Universitäten kommt nichts Besseres in den Sinn, als sofort zu schreien, am 7. Oktober, jetzt nur ja nicht islamophob zu werden. Also, wenn ich Islamist wäre, ich würde weiter die ganze Welt in Brand setzen, weil ich darauf zählen kann, dass ich eigentlich verteidigt werde. Oder? Also seit 2001, seit 9/11, stellen sich Medien, Kulturschaffende und die ganze Wissenschaft hinter islamische Gräueltaten und Mordattacken, indem sie jedes Mal mit dem iranischen Präsidenten Islamophobie schreien, der das übrigens diesen Begriff erfunden hat. Und es ist unterirdisch. So können wir die direkte Welt nicht mehr gestalten und wir können Welt und Wirklichkeit nicht mehr miteinander diskutieren, herstellen, uns einigen und eben die Politik ändern. Ja, was passiert jetzt in Berlin? Was passiert jetzt in Berlin mit dieser Statistik?
Es geht um Frauen. Weißt du?
Ja. Aber eben, was passiert jetzt damit?
Es geht um Frauen und um Belange von Frauen. Und das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, es passiert was. Aber ich sehe es nicht. Also, weil es auf einem anderen Level diskutiert wird.
Ja.
Und ich will sagen, also die Statistik gibt übrigens her von diesen 111 Gruppenvergewaltigungen. Ich will das einmal ganz deutlich sagen, wie die Verteilung ist. Also 46% davon wurden von deutschen Staatsangehörigen getätigt, ne? Und 54% von ausländischen, was unfassbar viel ist, ne? Wenn man darauf sieht, wie ist denn die Verteilung in der Bevölkerung,
die Minderheit,
von deutschen Staatsangehörigen zu ausländischen Staatsangehörigen. Aber das sind nur die gemeldeten Fälle. Selbstverständlich jetzt in der Realität. Und das fängt bei Präventionsarbeit mit Männern an in den Schulen und hört bei Beleuchtung auf und verstärkter Polizeipräsenz. Ich habe bislang noch nicht mitgekriegt, ich freue mich über Zusendungen, wenn jemand es mitkriegt, dass jetzt wirklich konkret über Verbesserungen von Gewaltschutz für Mädchen und Frauen gesprochen wird und nicht nur gesprochen, sondern das jetzt auch in die Wege geleitet wird.
Ja, sehr wichtig. Und weißt das du was? Der öffentliche Raum wird behindert von den, also weißt du, die Frauen und Mädchen haben so keinen Zugang mehr zum öffentlichen Raum. Du kannst dich zu bestimmten U-Zeiten in Berlin nicht frei bewegen. Ich sehe das übrigens in allen europäischen Städten, wie viel mehr Männer die Städte besetzen. Also ich bin fassungslos. Ich weiß, als ich jung war, gab es nicht so viele Männer im öffentlichen Raum. Es gab ebenso viele Frauen im öffentlichen Raum. Weißt du, in den 80er und 90er Jahren. Jetzt fällt mir auf, ich bin sehr oft in der U-Bahn die einzige Frau. So um 11 Uhr oder um 12 Uhr. Und das finde ich schon krass.
Ja, nicht gut. Also ich denke jetzt gerade an die Berichterstattung auch vom RBB, was ja mein Haussender ist, die eigentlich in ihrem Fernsehbeitrag angefangen haben, sehr gut zu berichten, weil sehr klar, und dann hatten sie einen Studiogast, eine Professorin für Kriminalistik, ich weiß nicht, ich nehme jetzt hier auch keine Namen. Jedenfalls hat tatsächlich der Moderator diese Professorin, eine relativ junge Frau, gefragt, fühlen Sie sich sicher in Berlin? Und diese Professorin sagt, ja, selbstverständlich. Also wieder eine Diskussion, man hebt es auf die völlig falsche Ebene mit der völlig falschen Gesprächspartnerin. Mhm, ne? Weil eine Professorin für Kriminalbla soll sich dazu äußern und zu Statistiken und was sind jetzt die politischen Handlungspunkte, die davon abgeleitet werden und nicht, ob sie, es ist wirklich, manchmal ist es zum Schreien. Ne? So, was hast du noch auf dem Zettel?
Ich hab nichts mehr. Also ich merke...
Ah, dann mach ich weiter.
Mach weiter. Ich bin ganz gespannt für die also doch eine kleine Geschichte habe ich, die auch nicht groß besprochen wurde. Ja. Wir haben eine chinesische Vize-Außenministerin, Hua Chunying, die sehr explizit und ich weiß nicht, wie lange sie es machen wird. Oder? Die Partei hat Chinas, die kommunistische Partei hat zwar mehrfach erklärt,
also Frauen wir sind bei China, ich dachte gerade in der Schweiz oder in Deutschland.
Nein, wir sind in China, in der Volksrepublik China. Die Partei hat zwar mehrfach erklärt, Frauen zu fördern und in Führungspositionen hieven zu wollen, aber auch in China gilt wie im Westen, je mehr Macht und je mehr wirkliche Macht, desto weniger Frauen. Und ich fand es einfach spannend und ich werde diese Vize-Außenministerin weiter beobachten. Und jetzt kommt mir noch die Annalena Baerbock in den Sinn, unsere wirklich sehr schlecht agierende Außenministerin, die wahrscheinlich von der Verteidigung westlicher Demokratien nicht sehr viel Ahnung hat, weil sie offensichtlich, wie ich auf X gelesen habe, zu Demonstranten eben von diesen Hamas, von diesen Queer for Hamas und diesen antidemokratischen, antisemitischen und frauenhasserischen Demonstranten, zu denen gesagt hat, ich sehe eure roten Hände, offensichtlich in einen völligen Wahn der totalen Ignoranz, nicht wissend, dass die roten Hände stehen für ein brutalstes Massaker an zwei israelischen Reservisten, die mit lebendigem Leibe zerrissen worden. Also wir müssen schon wissen, oder? Also wenn die israelische Armee in einem Krieg Menschen tötet, dann werden die nicht mit nackten Händen gehen die nicht auf die Kinder los und zerfleischen sie in große Freude und filmen es und freuen sich so, wie das die Hamas-Horden machen, die islamistischen Horden, oder? Und die Annalena Baerbock sagt, und diese roten Hände werden immer von den Islamisten gezeigt, sie werden ja jetzt auch von irgendwelchen idiotischen Hollywood-Stars wie einer meiner Lieblingsschauspielerinnen werden immer auf dem Kleid getragen und gezeigt, oder? Und die stehen, das ist ein Hakenkreuz, also es ist schlimmer als ein Hakenkreuz, die stehen für die brutalste Ermordung von zwei Israelis. Und ich finde, als Außenministerin könntest du das wissen, oder? Also es ist
hast du das mitbekommen, dass auch in den letzten zwei Wochen ein Video veröffentlicht wurde von der Hamas, von 5 jungen Frauen, alle so zwischen 19 und 21, die seit dem 7. Oktober in Folter geiselhaft sind. Liri al-Bak, Karina Arjev, Agam Berger, Daniela Gilbas und Naam Levi. 5 junge Frauen, die auf diesem Video sitzen, aufgereiht an einer Wand, umgeben, gefesselt, ne, blutverschmierte Klamotten, Gesichter. Ja. Man kann sich vorstellen, was denen tagtäglich seit über 200 Tagen passiert. Die von den Hamas-Mördern als Sexsklavinnen,
also die haben das auch
eingesperrt und gefoltert werden jeden Tag.
Ja, und sie haben dieses Video veröffentlicht.
Und
das habe ich irgendwie
verdrängt. Ja, weil sie das toll finden, ne? Ja. Das ist unvorstellbar. Und ich denke immer, wie kommt das, wie passt das denn in eure Logik, junge Studentinnen, die ihr momentan in Berlin für die Hamas auf die Straße geht? Das wäre eure Zukunft, was diesen 5 Kindern, diesen 5 jungen Frauen passiert jeden Tag.
Ja, also ich finde ja nicht nur die Studentinnen, sondern ich finde einfach die Medien und die Politikerinnen sollten sich da viel mehr engagieren. Es muss keine, die Außenministerin hat nicht Frieden zu fordern in Gaza oder jetzt für Rafah oder Waffenstillstand, sondern wir sollten einfach jeden Tag von unseren Politikerinnen hören, die Hamas muss die Geiseln sofort freigeben und sonst wird Rafah dem Erdboden gleichgemacht. Oder die Israelis machen es ja nicht.
Genau.
Die versuchen ja so viel, oder das ist ja ein perverser Krieg. Die Hamas ist daran interessiert, dass so viele Menschen verrecken, und zwar grausig verrecken, oder? Weil das ihr Propagandamaterial ist. Und die Israelis versuchen, einen Krieg zu führen, der quasi unmöglich ist, nämlich möglichst wenig Zivilbevölkerung zu verletzen. Oder? Also was die Israelis machen in Rafah oder in Gaza, das haben die USA im Irak nie gemacht. Oder? Also ständig die Warnungen, und Ägypten schließt den Korridor, das gibt dann keinen Skandal. Oder? Das heißt einfach, alle Islamisten sind daran interessiert und alle linken Antisemiten und Antizionisten sind daran interessiert, dass möglichst viel palästinensische Menschen sterben, weil das ist ihr blutiges Propagandamaterial. Und es ist eben ein Krieg, der nicht mit der Realität gekämpft wird, sondern mit der Fiktion von durchgeknallten Universitätsprofessorinnen, wie eben die Geraldine Rauch, die muss weg, oder der TU Berlin, die übelste antisemitische Post nicht nur liked, sie hat auch sehr viel Antisemitismus und anti-israelische Post selber gepostet und hat einen Antisemitismusbeauftragten in der TU Berlin berufen, der ein klassischer, ausgesprochener kauft nicht bei Judenunterstützer ist und ein Antizionist, oder? Und das fehlt, oder? Das können wir jetzt in der Podcast in 5 bis 10 Minuten besprechen. Und dann gehe ich wieder raus und treffe meine JournalistenkollegenInnen, meine PolitikkollegenInnen und beginne nur einen Satz über diese Situation zu sagen. Und dann sagen sie, ach was, vergiss, Netanyahu muss weg und die Israelis sind Faschisten und so. Ich kann Geschichte nicht erzählen. Weißt du? Ich kann gar keine Wahrheit erzählen. Und das macht
weißt
mich
du, was mir
wahnsinnig.
Ist Ja. Dass ganz, ganz oft das Wort pro-palästinensisch verwendet wird, vor allem medial, in der medialen Berichterstattung, auch über die studentischen Proteste. Und da muss ich sagen, Leute, guckt genau hin. Wenn ihr Proteste habt, über die ihr schreibt, und bei diesen Protesten wird die Intifada gefordert, weltweit, ne, wird ja die Auslöschung von Jüdinnen und Juden gefordert mit From the, ne? To the. Ich sag den Slogan nicht. Dann ist es nicht pro-palästinensisch. Dann ist es Judenhass. Dann geht es um die Vernichtung von Juden.
Ja.
Nicht um die Palästinenser, weil da gibt es keine Forderung. Ne,
zu. Genau. Ja, ja,
es,
ja.
Es ist und, ja durchaus legitim
und
zu sagen,
immer diese, wir schützen
die palästinensische Bevölkerung. Das ist völlig legitim.
Ja, aber eben, also die Trennung
aber
zwischen
die Vernichtung von Juden. Weltweit.
Also weißt du, die Trennung zwischen palästinensischer Bevölkerung und Hamas ist ja auch eine völlige fiktive. Das ist wie die Trennung der Deutschen im totalitären Regime und Hitler. Oder die Deutschen waren fanatische Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen. Mhm. Und die Palästinenser und Palästinenserinnen sind fanatische Islamisten und Islamistinnen. Sicher nicht alle, aber du hast es gesehen am 7. Oktober. Eben, ich sage es nochmals, die Menschen, die dort überfallen wurden, waren die Zwei-Staaten-Lösung. Das waren die Linkesten der Linken der israelischen Politik. Die wussten genau, wen sie umgebracht haben. Und das zeigt, es geht nicht darum, was Israel tut und wie es etwas tut. Es geht darum, dass Israel existiert, dass ein Staat für Juden und Jüdinnen, die über tausende von Jahren verfolgt werden, entrechtet werden, dass der einzige Staat, der garantiert, dass Juden und Jüdinnen, die egal was sie tun, verfolgt werden, eine Heimat finden können. So wie ich mit meinem Schweizer Pass auch in die Schweiz, in die neutrale Schweiz reisen kann, wenn Krieg ausbricht. Oder? Es geht aber den Palästinensern und Palästinenserinnen darum, dass Israel nicht existieren soll. Und auch das müsste besprochen werden. Oder? Und das meine ich eben mit der Annalena Baerbock. Das ganze Außenministerium, ich sage, unsere öffentlichen Institutionen, Außenministerium, Hilfsorganisation, Medien, Universitäten sind so in den letzten 20 Jahren offensichtlich so unterwandert worden von maoistischen Denkbubbles oder wie auch immer die genannt werden, einem Banksprech digital, also einer völlig von der Realität und der Politik des Kalten Krieges, des Heißen Krieges, der Geostrategie völlig entfernten Sprache aufgewachsen sind und auch nicht denken können, oder? Also das zeigt sich vor allem mit den jungen Frauen, den Äußerungen der jungen Frauen. Und da bin ich fassungslos. Ich habe übrigens noch was ganz Tolles jetzt entdeckt in meinen Notizen. Möchte ich darauf hinweisen, weil ich finde ja den Spiegel fürchterlich oft, aber ich habe einen tollen Podcast dort entdeckt, die Akte Kasia Lehnhardt, spricht man das auf?
Oh,
Kasia Lehnhardt geschrieben.
Ja.
Ah, so, du hast davon gehört, Kasia.
Ich habe es gehört tatsächlich, ich habe ihn mir angehört.
Gut, erzähle. Und wie findest du ihn? Genau, sag auch, um was geht's? Also, es geht um
erschütternd. Ja. Ich finde dieser Podcast, also im Podcast geht es um die Aufarbeitung des Todes von Kasia Lehnhardt. Das war die Ex-Partnerin von Jérôme Boateng, dem Fußballer. Und der Spiegel hat darüber eine mehrfolgige Podcast-Serie gemacht, wo die das aufgearbeitet haben, investigativ. Ich finde es sehr gut, sehr hörenswert, absolut erschütternd.
Gell?
Also nichts, und was gute Laune macht. Ne? Also
es nein.
Ist ganz erschüttert. Ein Netzwerk von...
Aber wir sollten das viel häufiger teilen. Also so wie unsere Podcastin sollten wir überall jetzt auch dem Spiegel, den Macherinnen schicken. Und aber diesen Podcast überall teilen, weil ich habe etwas gelernt. Also ich habe gelernt, wie in diesem Prozess das Opfer, über was das Opfer alles detailliert Auskunft geben sollte. Also das war die ehemalige Ehefrau, Frau, die musste Auskunft geben vor Gericht, das war öffentlich, eben die lag halbtot am Boden und wird dann detailliert gefragt, an welcher Stelle wurde sie angeblich gebissen, wo, wie viele Meter, wie viel Uhr war es das Blut hier, weißt du, diese, und warum erinnern sie sich nicht, wie viel Uhr es war, welches T-Shirt hat sie wann getragen und so. Und das ist ja unmöglich, oder? Du liegst halbtot geschlagen auf dem Boden und wehe, du widersprichst dich irgendwie, wo blutest du oder wo lagst du, dann wird das alles gegen dich verwendet und für den Täter. Und das fand ich auch erschütternd. Also wo mir bewusst wurde, dass du eigentlich als Opfer sehr wenig Chancen hast in einem Gerichtsprozess. Oder?
Und sehr wenig Würde, ne? Die Würde des Menschen und so. So, ja. Ich habe noch was mitgebracht, was mir sehr wichtig ist, heute anzusprechen. Und zwar, habe ich schon gesagt, ich war 2 Wochen im Urlaub. Das heißt, ich war sehr wenig in den sozialen Medien unterwegs. Und trotzdem, so beim Scrollen letzte Woche, taucht auf in meiner Timeline die Nachricht von einem Medienportal. Betreiberin eines Frauenfitnessstudios soll 1.000 Euro Strafe zahlen, weil sie Mann nicht in die Frauendusche lässt. Und dazu war direkt auf der Timeline zu sehen ein Foto des Mannes. Es war zwar verpixelt, aber selbst verpixelt erkennt man Männer als Männer. Und ich dachte, so beim schnellen Durchscrollen, ach, Olaf Schubert will in die Frauendusche. Kennst du Olaf Schubert, den Kabarettisten?
Ja, genau.
Der taucht heute manchmal schon. Ja. Das ist der, genau, das ist der im gelben Polunder mit diesem, leicht fettigen Haarkranz und so glatte. Ja. Und dann dachte ich, ach, der will in eine Frauendusche, ist das irgendwie Böhmermanns neue Satire-Aktion? Ja. Und musste dann feststellen, nein, unsere Welt ist far drüber, satirisch zu sein, das passiert real. Also stell dir vor, du bist Unternehmerin und hast seit vielen Jahren, Jahrzehnten ein Fitnessstudio ausschließlich für Mädchen und Frauen. Das ist dein Geschäftsmodell. Eines Tages taucht ein Mann auf und sagt, ich will hier duschen, weil ich fühle mich als Frau. Mhm. Und du sagst, oh, das ist toll, dass sie sich uns ausgesucht haben, aber das ist nicht mein Geschäftsmodell. Nein.
Genau, ich bin private Unternehmerin.
Ich berufe mich auf mein Hausrecht.
Genau.
Daraufhin wendet sich dieser Mann, der von sich sagt, er fühle sich als Frau, was auch immer das ist, wie göttliche Eingebung, an die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman. Und die ist sich nicht zu blöde, tatsächlich ein offizielles Schreiben, ein Brief mit Bundesadler, ne? Also ich sag's nochmal, offizielle Beauftragte für Antidiskriminierung des Bundes, die ist von der Bundesregierung eingesetzt, die schreibt ein offizielles Schreiben an die Unternehmerin in Erlangen, wo sie schreibt, sie würde diese Transfrau, nennt sie den Mann dann, in ihren Persönlichkeitsrechten verletzen, wenn sie sie nicht in die Dusche lässt, ne, und in den Trainingsraum. Und sie solle ihr 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, das ist als Vorschlag formuliert, denn eine Antidiskriminierungsstelle ist gar nicht befugt, irgendwelche Strafzahlungen ist ein völliges Übertreten der Kompetenzen einer Bundesbehörde. Ne? Und die Betreiberin, man kann ihr nur applaudieren, ist direkt A, zu einem Anwalt gegangen und B, an die Presse.
Ja.
Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass der Mann, der aussieht wie Olaf Schubert, sie verklagt. Das heißt, es wird da einen Prozess geben. Gerade läuft ein Crowdfunding, organisiert von den Frauenheldinnen, von dem Frauenverein, für diese Unternehmerin, weil natürlich Gerichtsprozesse teuer sind.
Das ist irre.
Da wird, und es gibt keine Rechtslage, Und es, weißt du, es geht noch weiter, es ist so absurd. Also alles
das Selbstbestimmungsgesetz ist ja noch nicht in Kraft. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja jetzt ab November im Kraft.
Und selbst wenn
und dort
haben,
heißt es explizit, es gibt ein Hausrecht und es gibt private Unternehmen, die dürfen tatsächlich Leute anstellen, die sie wollen und nicht die Bundesbehörde von Atemann.
Das ja. ist sogar im Grundgesetz, ne? Vertragsfreiheit.
Danke. Ja, ja.
Ja. Ja, aber weißt du, noch absurder, dann hieß es dann tatsächlich, naja, er kann ja eine Badehose tragen in der Dusche, damit man seinen Penis nicht sieht. Wo ich sage, hallo Leute, der Fokus ist so sehr
ja.
auf diesem Mann, ja. so sehr. Und niemand fragt sich, wie fühlen sich denn die Frauen und Mädchen, genau. die nackt duschen? Vor einem Mann in Badehose.
Habt ihr sie noch alle? Fitnesszentrum für Frauen und Mädchen. Fertig. Frauen. Und nicht für irgendwelche Typen. Und ich finde das, ja, aber das zeigt, also ich, da muss ein großer Fall daraus gemacht werden. Ich habe es eben nicht gelesen in der Presse. Ich habe es nur gesehen auf X, aber in der Presse habe ich eigentlich keine guten Hintergrundberichte. Ich habe keinen Staatsrechtler dazu gehört, dass das eine völlige Überschreitung ist, dass das das Grundgesetz verletzt. Und ich finde, das ärgert mich noch viel mehr. Wieso höre ich dazu nichts? Verstehst? So wie zu den 111 Gruppenvergewaltigungen Absolut. Im Jahr 2023. Absolut. Ich höre nicht. Das ist eine totalitäre Schweigespirale, die darin besteht, eine politische Polarisierung aufzubieten innerhalb einer Demokratie, die quasi zum Bürgerkrieg führt. Oder? Das merkt man auch, wie wir heute reden manchmal. Also das ist wirklich, die Wut ist groß, oder? Einerseits und andererseits die Schweigespirale, die wirklich realen Themen, die unsere demokratische Partizipation betreffen, ausklammern. Und zwar bewusst und manipulativ. Und dann die Nazis kommen, wie die AfD und ganz klar genau das so ausdrücken, oder? Also wir werden manipuliert, uns wird Schweigen aufgedröhnt, wir kriegen keine Informationen, unschuldige Unternehmerinnen werden mit einer Ideologie und Klagen eingedeckt, oder? Also dass sie wahrscheinlich ihr Fitnessstudio schließen muss und all diese Dinge werden nicht thematisiert und das muss aufhören. Das ist die Blind- und Schweigespirale, ja, die ich auch immer definiere. Ja.
Und weißt du, das ist jetzt der erste offizielle Fall, der an die Öffentlichkeit geht. Es wird bestimmt jetzt schon Fälle geben, die eben wo Betreiberinnen eben nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und das ist falsch. Also natürlich ist das. Ja.
Also ich finde, wir werden es verlinken unbedingt sponsern.
Ja, genau.
Aber ich finde es auch ich finde es eine Frechheit, wie du sagst, dass diese verdammte Behörde eine Strafe ausspricht. Was meint die, wer die ist? Die Atemann. Und dass die nicht sofort zurücktreten muss, ist ein anderer Skandal. Okay, danke für den
Ich glaube, Ferdinand Atemann hat sich weder zu den Pro-Hamas-Protesten der Studis geäußert.
Nein, genau.
Und auch nicht, wenn es gegen die Rechte von Mädchen und Frauen geht. Und ich denke, eine Antidiskriminierungsbeauftragte müsste sich eigentlich auch um Frauenrechte und die Rechte von jüdischen Mitmenschen kümmern. Ist meine ganz konservative Meinung.
Also manchmal ist echt
Real-Satire. Ich will noch einen Satz sagen zur Berichterstattung.
Aha.
Es ist, und es ist total anstrengend, das als Satire zu sehen, aber ich glaube, das ist die einzige Chance. Zur Berichterstattung. Bislang haben News, dieses Portal von Julian Reichelt heißt der, ne? Berichtet, natürlich, ne? Aber es wurde aufgegriffen außerhalb dieser Bubble von der Berliner Zeitung.
Ah.
Das ist interessant. Und bislang Focus Online. Die Unionsfraktion im Bundestag hat sich sehr deutlich geäußert, das ist sehr gut. Übrigens hat sich auch Bundesjustizminister Buschmann, ich weiß ja sonst nicht, was er beruflich macht, aber hier hat er sich geäußert und gesagt, wir haben doch das Hausrecht, ne?
Mhm.
Wer sich nicht geäußert hat, ist, ihr kommt nicht drauf, ihr kommt niemals drauf, die Bundesfrauenministerin.
Lisa
und darum wollen wir das nochmal sagen, so zum Ende. Frau. Wahrscheinlich ärgert sie sich total, dass sie Bundesfrauenministerin ist, oder? Das muss furchtbar sein.
Ich nenne sie nur fiese Maus, oder? Damit wir die Realsatire auch mal auf den Punkt gebracht. Fiese Maus hat uns jetzt eine ganze Sendung immer wieder beschäftigt, eine ganze Folge. Ich entschuldige mich für die Verzögerungen, die manchmal eintraten, von Wien nach Berlin. Aber es war wahnsinnig schön, Isabel Rohner, dich wieder zu hören. Und ich hoffe, dass wir in einer nächsten Folge mal wieder eine tolle Frau einfach nur rühmen können und uns nicht mit diesen fieser Maus diese Welt deprimieren müssen.
Hiermit lobe ich und rühme Regula Stempfli.
Und Isabel Rohner. Und auf die Frauen, auf die Größe, auf unsere Welt. Wir machen weiter.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.